Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal mit der vorletzten Sendung zum 5. Buch Mose. An dieser Stelle zunächst ein kurzer Rückblick. Mehr als 400 Jahre lebten die Israeliten freiwillig als Fremdlinge in Ägypten. Wegen einer Hungersnot hatte sich ihr Stammvater Jakob mit 70 Familienangehörigen dort in Sicherheit gebracht. Doch zuletzt wurde die Situation schier unerträglich. Die Israeliten, die zwischenzeitlich zu einem stattlichen Volk herangewachsen waren, mussten für die Ägypter Sklavenarbeit verrichten. Erst nachdem Gott insgesamt 10 Plagen über das Land Ägypten kommen ließ, konnten die Israeliten endlich flüchten. Ihr Ziel? Das verheißene Land Kanaan. Doch kurz vor ihrer Ankunft verließ sie der Mut. Die Angst vor den dort lebenden Völkern war größer als ihr Vertrauen auf Gottes Beistand und Hilfe. Gott bestrafte ihren Ungehorsam, indem er die Israeliten weitere 38 Jahre wie ein Nomadenvolk in der Wüste umherziehen ließ. Erst danach bekam die inzwischen herangewachsene nächste Generation die Möglichkeit, sich als mutiger zu erweisen. Das 5. Buch Mose handelt größtenteils davon, wie Mose sein Volk darauf vorbereitet, das Land Kanaan nach und nach in Besitz zu nehmen. Noch warten die Israeliten östlich des Jordans, im Landstrich Moab, auf Gottes Befehl, den Jordan zu durchqueren. Doch bevor es soweit ist, möchte Gott seinen Bund erneuern, den er knapp 40 Jahre zuvor mit der Väter- und Großvätergeneration der Israeliten am Berg Sinai geschlossen hatte. In diesem Zusammenhang malt Mose der nachgewachsenen Generation vor Augen, welche Konsequenzen ihr Gehorsam bzw. Ungehorsam haben wird. Auf prophetische Weise wird allerdings schon vorausgesagt, dass die Israeliten Gott nicht die Treue halten werden und er sie deshalb aus dem Land eines Tages hinauswerfen wird. Trotzdem, sie selbst sind mitverantwortlich dafür, ob sie im Lande Kanaan Segen oder Fluch erleben werden. Unter anderem warnt Mose sein Volk davor, diese Mitverantwortung abzulehnen. Hören Sie an dieser Stelle noch einmal aus Kapitel 30, die Verse 11 bis 13, auf die ich in der letzten Sendung bereits eingegangen bin, und gleich anschließend Vers 14. Mose spricht im Auftrag Gottes zu den Israeliten: Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Soweit die Verse 11 bis 14. Das Volk Israel kann sich also nicht damit herausreden, dass ihm der Wille Gottes unbekannt sei. Denn oft hat sich Gott dem Volk offenbart, ganz handgreiflich am Berg Sinai, aber auch unterwegs während der Wüstenwanderung, und zwar durch verschiedene Wunder. Außerdem hat Mose die Aufgabe, den Israeliten in ganz konkreten Situationen mitzuteilen, wie sie sich verhalten sollen. Am Schluss der letzten Sendung habe ich bereits darauf hingewiesen, dass der Apostel Paulus die gerade vorgelesenen Verse im Römerbrief aufgreift und auf Jesus Christus bezieht. Niemand braucht in den Himmel hinaufzufahren, um Christus auf die Erde herabzuholen, schreibt Paulus. Und niemand braucht sich in die Tiefe zu begeben, um ihn von den Toten heraufzuholen. Denn es ist ja bekannt, so der Apostel Paulus, was Gottes Wille ist. Insbesondere dem Volk Israel müsste Gottes Wille bekannt sein. Interessant ist die Tatsache, wem Paulus diese Worte sozusagen in den Mund legt. Am Anfang von Römer 10, Vers 6 heißt es: Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Das heißt, Paulus argumentiert aus dem Blickwinkel der Gerechtigkeit, die jemand durch den Glauben bekommen hat. Während Mose von einer Gerechtigkeit spricht, die ein Mensch durch Gehorsam gegenüber dem Gesetz erhält. Paulus argumentiert, dass die Israeliten eigentlich allen Grund hätten, Jesus Christus als ihren Messias anzuerkennen, weil er im Alten Testament, unter anderem von den Propheten, vielfach angekündigt wurde. Doch Paulus ist sich sicher, dass sie wenigstens eines Tages den wiederkommenden Jesus als Messias anerkennen werden. Denn an verschiedenen Stellen im Alten Testament wird genau das prophezeit. So heißt es etwa in Jeremia 24, »Ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Von ganzem Herzen werden sie sich zu mir bekehren.« Und in Jeremia 31 ist zu lesen, »Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein.« Und als Ergänzung dazu noch ein Zitat aus dem Neuen Testament, nämlich aus dem Hebräerbrief Kapitel 8. Dort heißt es, »Gott tadelt sie, die Israeliten, und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen.« Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist derjenige, der diesen neuen Bund mit dem Volk Israel eines Tages einsetzen wird. Dann gilt auch für das Volk Israel die Gerechtigkeit aus dem Glauben, die von den Christen bereits seit dem Opfertod Jesu am Kreuz in Anspruch genommen wird. Alles das liegt für Mose und seine Zeitgenossen in ferner Zukunft und ist ja auch heute noch nicht eingetreten. Erst nach der Wiederkunft Jesu wird das der Fall sein. Während die Christen auf die sogenannte Entrückung und auf die Auferstehung der Toten hoffen, steht dem Volk Israel die Wiederherstellung des verheißenen Landes und eine erneute Zuwendung zu Gott bevor. Zurück zu unserem Bibeltext im 5. Buch Mose, Kapitel 30. Die Verse 15 und 16 holen uns sozusagen auf den Boden der Tatsachen zurück. Denn noch haben die Israeliten das Land Kanaan gar nicht betreten. Alles, was zuvor in Kapitel 30 gesagt wurde, war eine prophetische Voraussage. Hören Sie jetzt also die Verse 15 und 16. Mose spricht im Auftrag Gottes: Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn deinen Gott liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren, und der Herr dein Gott wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. Die Zukunft der Israeliten im Land Kanaan wird also davon abhängen, ob die Israeliten ihrem Gott gehorsam sein werden. Wenn nicht, wird er sie wieder aus diesem Land vertreiben. Aber nicht für immer. Er wird sie eines Tages zurückbringen. Und ich persönlich glaube nicht, dass dieser Tag mit der Gründung des Staates Israel nach dem Zweiten Weltkrieg schon gekommen ist, wie manche behaupten, sondern er liegt, so wie ich die Bibel verstehe, noch in der Zukunft. Und dann wird für die Israeliten nicht mehr das Prinzip Gerechtigkeit durch Gehorsam gegenüber dem Gesetz gelten, sondern das neutestamentliche Prinzip Gerechtigkeit aus dem Glauben. Im Johannesevangelium Kapitel 14 wird Jesus mit einem kurzen Satz zitiert, der deutlich macht, dass der Gehorsam nun nicht mehr die Voraussetzung ist, um vor Gott gerecht sein zu können, sondern dass der Gehorsam nur eine Auswirkung des Glaubens an ihn ist. Jesus sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Aus dem Bibeltext im 5. Buch Mose, Kapitel 30, lese ich nun die Verse 17 bis 20. Dort heißt es abschließend an das Volk Israel gerichtet, wendet sich aber dein Herz, und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst, so verkündige ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Lande bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht und ihm anhangt. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Soweit die letzten vier Verse aus Kapitel 30. Und damit erreichen wir nun den letzten Hauptabschnitt des 5. Mosebuches, der die Kapitel 31 bis 34 umfasst. Hier wird beschrieben, wie Moses Leben zu Ende geht, bevor die Eroberung des Landes Kanaan beginnt. Mose ist inzwischen 120 Jahre alt. Die letzten gut 40 Jahre hat er damit verbracht, sich um die Belange des Volkes zu kümmern. Er war derjenige gewesen, der in Ägypten zum Pharao gegangen war und die Freilassung der Israeliten verlangte. Und er ist es auch gewesen, der während der Wüstenwanderung immer wieder vor Gott für sie eintrat. Hören Sie nun aus Kapitel 31 die Verse 1 und 2. Dort wird berichtet: Und Mose ging hin und redete diese Worte mit ganz Israel und sprach zu ihnen: Ich bin heute 120 Jahre alt. Ich kann nicht mehr aus- und eingehen. Dazu hat der Herr zu mir gesagt: Den Jordan hier sollst du nicht überschreiten. Zwei Dinge über sich selbst gibt Mose hier preis. Erstens, dass er sich körperlich nicht mehr dazu in der Lage sieht, das Volk zu führen. Eine Einsicht, die vielen älteren Menschen schwerfällt, wenn sie ihr Leben lang für andere da waren. Und zweitens versucht Mose nicht, sich selbst und anderen einzureden, dass die körperlichen Einschränkungen der eigentliche Grund dafür seien, warum er selbst das Land Kanaan nicht betreten wird. Sondern aufrichtig gibt er zu, dass Gott ihm die Erfüllung dieses Wunschtraums verwehrt. Der Grund dafür geht auf eine Begebenheit zurück, bei der sich Mose als ungehorsam erwiesen hatte. Im 4. Buch Mose, Kapitel 20, kann man nachlesen, dass Gott damals zu Mose und seinem Bruder Aaron sagte: Weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Zurück zu unserem Bibeltext im 5. Buch Mose, Kapitel 31. Mose spricht zu dem Volk, Vers 3, Der Herr, dein Gott, wird selber vor dir hergehen. Er selber wird diese Völker vor dir her vertilgen, damit du ihr Land einnehmen kannst. Josua, der soll vor dir hinübergehen, wie der Herr zugesagt hat. Josua und Kaleb hatten 38 Jahre zuvor zu jenen Kundschaftern gehört, die sich im Lande Kanaan schlau machen sollten, um herauszufinden, ob die von Gott gewollte Eroberung des Landes überhaupt möglich wäre. Josua und Kaleb waren damals die einzigen gewesen, die sich für Gottes Ansinnen aussprachen. Deshalb kamen prinzipiell wohl beide dafür in Frage, die Leitungsaufgabe von Mose zu übernehmen. Und vielleicht dachte Mose in einer stillen Stunde auch daran, einen seiner Söhne als Nachfolger einzusetzen. Aber weil Gott Josua für dieses Amt bestimmt hatte, kam auch für Mose letztlich niemand anderes dafür in Frage. Ich denke, dass Mose in dieser Hinsicht wirklich vorbildlich gehandelt hat. Auch wir tun gut daran, nicht zu meinen, dass Gott nur mit unserer Hilfe sein Werk vollenden könne. Wenn es Zeit ist, zur Seite zu treten und eine Aufgabe in andere Hände abzugeben, dann sollten wir dazu auch bereit sein. Denn Gott sucht sich immer wieder zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute, um eine bestimmte Angelegenheit fortzuführen. Zurück zu unserem Bibeltext. Wieder und wieder redet Mose den Israeliten ins Gewissen, mutiger zu sein als ihre Vorfahren, die aus lauter Angst vor den Völkern in Kanaan zurückgewichen waren. Von diesen Völkern ist ab Vers 4 die Rede. Mose spricht: Und der Herr wird mit ihnen tun, wie er getan hat mit Sihon und Og, den Königen der Amoriter, und ihrem Lande, die er vertilgt hat. Wenn sie nun der Herr vor euren Augen dahingeben wird, so sollt ihr mit ihnen tun, ganz nach dem Gebot, das ich euch gegeben habe. Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei getrost und unverzagt, denn du wirst dies Volk in das Land bringen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, und du wirst es unter sie austeilen. Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Gott war es gewesen, der Josua dazu berufen hatte, dem Volk Israel künftig als Anführer zu dienen. Trotzdem tut Mose hier etwas sehr Wichtiges, um seinem Nachfolger die Schultern zu stärken. Er ruft Josua zu sich und spricht ihm vor dem ganzen versammelten Volk sein Vertrauen aus. Das hilft letztlich auch den Israeliten, die womöglich hinter vorgehaltener Hand darüber diskutierten, ob Josua tatsächlich der richtige Mann sei. Ja, bestätigt Mose, er ist der Mann, der von Gott dazu auserwählt wurde. Und er wird auch nicht versuchen, euch seinen eigenen Willen aufzuzwingen, sondern er selbst ist abhängig von Gottes Beistand und Führung. Jahrhunderte später musste übrigens Jesaja lernen, dass das Schicksal eines Volkes nicht ausschließlich vom gegenwärtigen Amtsinhaber in der obersten Position abhängt. Als der tüchtige König Osia starb, befürchteten manche Leute das Schlimmste. Doch dann berichtet Jesaja, in dem Jahr, als der König Osia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Mit anderen Worten, König Osia war zwar tot, aber der wahre König, sowohl über das Südreich Juda wie auch über das Nordreich Israel, der wahre König saß weiterhin auf seinem Thron, es war Gott. Auf Gott kommt es letztlich an. Das gilt auch in jener Stunde, als Mose sein Amt an Josua übergibt. Und Mose hat sich offenbar damit abgefunden, dass er selbst das Land Kanaan nicht betreten wird. Ihm ist es wichtiger zu wissen, dass Gott seine Verheißung dem Volk Israel gegenüber erfüllen wird. In unserem Bibeltext erreichen wir nun Vers 9. Dieser Vers gilt als ein deutlicher Hinweis darauf, dass tatsächlich Mose der Verfasser des 5. Mosebuches ist. Dort heißt es, und Mose schrieb dies Gesetz und gab's den Priestern, den Söhnen Levi, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, und allen Ältesten Israels. Das aufgeschriebene Wort Gottes, so die Anweisung in den nachfolgenden Versen, soll alle 7 Jahre öffentlich verlesen werden. Ab Vers 14 wird dann berichtet, wie sich Gott schließlich an Mose ganz persönlich wendet. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, deine Zeit ist herbeigekommen, dass du sterben musst. Rufe Josua und tretet hin zur Stiftshütte, dass ich ihm Befehl gebe. Mose ging hin mit Josua und sie traten hin zur Stiftshütte. Der Herr aber erschien in der Hütte in einer Wolkensäule, und die Wolkensäule stand in der Tür der Hütte. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, du wirst schlafen bei deinen Vätern, und dies Volk wird sich erheben und nachlaufen den fremden Göttern des Landes, in das sie kommen, und wird mich verlassen und den Bund brechen, den ich mit ihm geschlossen habe. Da wird mein Zorn entbrennen über sie zur selben Zeit, und ich werde sie verlassen und mein Antlitz von ihnen verbergen, so dass sie völlig verzehrt werden. Und wenn sie dann viel Unglück und Angst treffen wird, werden sie sagen, hat mich nicht dies Übel alles getroffen, weil mein Gott nicht mit mir ist? Ich aber werde mein Antlitz verborgen halten zu der Zeit, um all des Bösen willen, das sie getan haben, weil sie sich zu anderen Göttern wandten. Soweit die Verse 14 bis 18. Hier stoßen wir wieder auf das Phänomen, dass Mose dem Volk zwar eindrücklich vor Augen gemalt hat, welche Konsequenzen es haben wird, wenn es Gott gehorsam bzw. ungehorsam ist. Ja, Mose hat sie im Auftrag Gottes immer wieder vor dem Ungehorsam gewarnt. und dennoch sieht Gott voraus, wie die Sache tatsächlich ausgehen wird. Bezogen auf die Wiederkunft Christi gibt es eine vergleichbare negative Voraussage. Im Lukasevangelium Kapitel 18 wird Jesus mit den Worten zitiert: Wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Die Antwort auf diese Frage bleibt uns der Bibeltext schuldig. Aber wenn man den Text im Gesamtzusammenhang liest, eventuell sogar in Griechisch, also in der ursprünglichen Version, dann wird klar, nein, wenn Jesus eines Tages zurückkommt, wird er viel Unglauben finden auf Erden. Wenn ich mich aufmerksam umschaue, dann finde ich diesen Unglauben heute sogar mitten in unseren Kirchen und Gemeinden. Doch obwohl ich manchmal das Gefühl habe, dass mir deshalb fast das Blut in den Adern gefriert, so wundere ich mich nicht wirklich darüber. Denn im Neuen Testament wird den Christen vorausgesagt, dass sich mitten unter ihnen falsche Lehrer hervortun werden. Deshalb bete ich immer wieder: Herr, hilf uns, damit wir nicht straucheln, sondern immer ganz eng an dir dranbleiben. In unserem Bibeltext folgt nun eine ziemlich überraschende Anweisung. Gott möchte, dass ein Lied, das Mose gewissermaßen als Vermächtnis vortragen wird, niedergeschrieben und aufbewahrt wird. Hören Sie dazu die Verse 19 bis 23. So schreibt euch nun dies Lied auf und lehrt es die Israeliten und legt es in ihren Mund, dass mir das Lied ein Zeuge sei unter den Israeliten. Denn ich will sie in das Land bringen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe, darin Milch und Honig fließt. Und wenn sie essen und satt und fett werden, so werden sie sich zu anderen Göttern wenden und ihnen dienen, mich aber lästern und meinen Bund brechen. Und wenn sie dann viel Unglück und Angst treffen wird, so soll dies Lied vor ihnen als Zeuge reden, denn es soll nicht vergessen werden im Munde ihrer Nachkommen. Denn ich weiß ihre Gedanken, mit denen sie schon jetzt umgehen, ehe ich sie in das Land bringe, wie ich geschworen habe. Also schrieb Mose dies Lied zu derselben Zeit auf und lehrte es die Israeliten. Und der Herr befahl Josua, dem Sohn Nuns, und sprach: Sei getrost und unverzagt, denn du sollst die Israeliten in das Land führen, wie ich ihnen geschworen habe, und ich will mit dir sein. Soweit die Verse 19 bis 23. Seit Menschengedenken spielt die Musik auch für den Glauben eine wichtige Rolle. Durch Lieder werden Glaubensinhalte transportiert, die sich den Sängern und den Zuhörern leichter einprägen als das gesprochene Wort. Doch so gesehen hat das Lied des Mose durchaus auch eine bedrückende Funktion. Denn in Vers 21 heißt es ausdrücklich: Und wenn sie, die Israeliten, viel Unglück und Angst treffen wird, so soll dies Lied vor ihnen als Zeuge reden, denn es soll nicht vergessen werden im Mund ihrer Nachkommen. Das heißt, dieses Lied soll auch noch den künftigen Generationen bezeugen, dass das Volk Israel von Gott gewarnt wurde. Mit dem sehr umfangreichen Inhalt des Liedes, das Mose kurz vor seinem Tod öffentlich vorträgt, werden wir uns in der letzten Sendung zum 5. Buch Mose näher beschäftigen. Wie schon gesagt, in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel geht es im Wesentlichen um das Lied des Mose. Nach der Ankündigung in Kapitel 31 erwartet man eigentlich eine weitere Ermahnung zum Gehorsam. Doch in diesem Lied werden auch viele andere Themen angesprochen. Also, herzliche Einladung zur nächsten Sendung und bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.